Radio Magic City.
Am Telefon verbunden bin ich jetzt schon zum zweiten Mal mit Ildiko von Kürti. Hallo Ildiko.
Hallo, ich freue mich sehr.
Wir duzen uns nämlich seit dem letzten Mal, darauf bin ich sehr stolz, denn du bist die einzige Bestseller-Autorin, die mich duzt und die ich duzen darf.
Ja, darüber freue ich mich.
Sagst du von dir selber Journalistin, Autorin oder Schriftstellerin oder Bestseller-Autorin? Wie stellst du dich vor?
Tatsächlich sage ich meistens Autorin, weil ich finde, dass da relativ viel drin ist. Das ist für mich eine schreibende Person. Eine Person, die mit Buchstaben ihr Geld verdient. Insofern nenne ich mich meistens Autorin. Ich finde, da ist die Schriftstellerin irgendwie mit drin.
Jetzt bin ich in einer etwas schwierigen Situation, denn wir reden über das neue Buch von Ildiko. Und das ist jetzt die Kunst, über ein Buch zu reden, ohne zu viel zu verraten. Das ist bei diesem Buch, finde ich, besonders schwer.
Ildiko von Kürti. Es wird Zeit. Rowohlt. 384 Seiten gebunden. Mit zahlreichen vierfarbigen Illustrationen. 20 Euro. Auch als E-Book und Hörbuch erhältlich. ISBN 948-380520043-1.
Heimatroman hast du es mal genannt, Freundschaftsroman, Krimi, Hommage an das Leben. Was würdest du sagen, ist das Kernthema oder hat es gar nicht ein Kernthema?
Ich finde, das Kernthema ist das Leben, wenn es so langsam in die Jahre kommt, das Frauenleben, wenn es langsam in die Jahre kommt. Also die Heldin ist ja quasi dabei, 50 zu werden, zieht Bilanz, sie kehrt nach Hause zurück, um ihre Mutter zu Grabe zu tragen. Sie findet eine Freundin wieder. Letztlich bewegt sie das, was uns alle, oder ich sag mal uns, oder Frauen in meinem Alter, glaube ich, sehr bewegt, nämlich die Frage, woher komme ich, wohin gehe ich, Bilanz ziehen, ist das Leben, das ich jetzt so weiterleben möchte, was für Ideen habe ich vielleicht noch für meine Zukunft.
Aber Männer in dem Alter haben ja leider auch die traurige Situation, dass die Eltern nicht unsterblich sind zum Beispiel und dass man selber mit um die 50 vielleicht auch nicht mehr den gesündesten Körper hat. Oder machst du da einen Unterschied, dass das dein Buch eher für Frauen ist?
Mein Buch ist sozusagen ausschließlich für Frauen. Die Heldin ist, oder die Protagonistin, Heldin ist das falsche Wort, es ist ja nicht Batwoman, sondern eine ganz normale Frau mit ganz normalen Problemen, ist weiblich, die Freundschaft, um die es geht, ist die zu einer Frau. Es ist natürlich auch aus der Sicht einer Frau geschrieben. Und ich finde, dass Männer und Frauen tatsächlich unterschiedlich altern und auch sehr unterschiedlich mit den Herausforderungen des Älterwerdens umgehen. Ich sage das so generalisiert, entschuldige mich auch bei allen Männern, bei denen es anders ist, aber ich sehe da doch manchmal so einen ziemlichen Versteinerungsprozess bei älter werdenden Männern, die sich nicht so gerne auseinandersetzen und nicht so freigebig sind mit ihren Emotionen und auch ihren Schwierigkeiten loszulassen, das, was man ohnehin nicht festhalten kann.
Eine Freundin von mir hatte sich nach langen Jahren getrennt oder die beiden hatten sich getrennt, also ihr Freund und sie, und er hatte noch kürzester Zeit eine neue Freundin, die genauso war und auch genauso alt war wie meine Freundin, als die beiden sich kennenlernten. Das heißt, er schaltete, so wie zurück auf Anfang sozusagen, schaltete da nochmal hin. Diese Möglichkeit zu sagen, ich suche mir einen Jüngeren, funktioniert ja für Frauen nicht ganz so leicht wie für Männer. Da muss man sich, glaube ich, doch ein bisschen mehr mit sich selbst auseinandersetzen.
Ja, also es ist auch nicht so, als würde ich Männer nicht manchmal um die Möglichkeit beneiden, nochmal praktisch ein zweites Leben hinten dran zu hängen. Vielleicht nochmal Familie zu gründen. Das kann auch so großartig sein. Ich finde, dass Frauen sowieso viel früher lernen, sich auch in Unvermeidliches zu fügen und damit auseinanderzusetzen. Die Biologie der Frau, schwanger werden, Kinder kriegen, Periode kriegen, all das. Wir sind, finde ich, ausgesetzter manchen Lebenswirklichkeiten. Wir lernen auch früher Abschied zu nehmen. Und vor allen Dingen lernen wir, finde ich, ich weiß nicht, ob wir es lernen oder ob wir es einfach besser können, unseren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und das macht es später, wenn es eben darum geht, Gleichgesinnte zu finden, die einem beistehen beim Älterwerden, macht es das leichter, wenn man darüber kommunizieren kann.
Jetzt kommen wir zu dem Buch. Da gibt es also Judith, die eine, was auch sehr schön ist, finde ich, eine alte Freundin, Anne, wieder trifft, die beste Freundin war. Und sie sind aus Gründen, die ich jetzt nicht sagen möchte, weil das zu viel verrät, wie das eben manchmal so ist, dass eine gute Freundschaft auf einmal auseinandergeht, man überhaupt keinen Kontakt mehr hat. Und jetzt treffen die sich nach all den Jahren wieder. Dann gibt es noch sehr viele Männer und von denen fand ich keinen sympathisch. Ich weiß, du magst diesen Erdal, den finde ich so unsympathisch, wie es nur geht.
nicht jedermanns Sache, ich liebe ihn sehr.
Man muss dazu sagen, Erdal in dieser Geschichte hat eine Fernsehshow. Er ist ein Genussmensch und lebt mit seinem Partner oder Mann und zwei Kindern zusammen und ist sehr offen, aber ich finde, er ist auch sehr verletzend anderen Leuten gegenüber. Das macht ihn für mich so schwer, ihn zu mögen. Was magst du an Erdal?
Ich mag an Erdal genau das, was du nicht magst. Und so unterschiedlich wird das halt wahrgenommen. Ich mag die Offenheit. Ich mag, dass der ja, auch Grenzen überschreitet, das alles aber immer mit einem großen Herzen. Das ist kein bösartiger Mensch, der ist sehr ehrlich. Er ist letztlich immer da, wenn es darauf ankommt. Er ist hilfsbereit, er ist sehr lustig, er hat auch einen bösartigen Humor. Er hat sehr viele Neurosen, das mag ich sehr an ihm. Insofern ist er für mich so ein bunter Strauß an Neurosen, Liebenswürdigkeiten und schwarzem Humor. Ich schätze den total.
Was ja interessant ist, der kommt ja in mehreren deiner Bücher vor und dann immer in Verbindung mit der jeweiligen Hauptfigur. Müssten die sich nicht irgendwann auch mal treffen?
Wer müsste sich treffen?
Diese ganzen Hauptfiguren über Erdal sind die ja eigentlich quasi dann miteinander bekannt.
Nein. Vielleicht mache ich irgendwann mal ein großes Protagonistinnen-Treffen in irgendeinem Roman. Es gab tatsächlich schon mal, es lief schon mal einer durchs Bild in einem Roman. Das ist eine gute Idee. Vielleicht mache ich mal so eine kleine Familienzusammenführung.
Ein zweiter Mann aus dem jetzigen Buch, den ich aus persönlichen Gründen ganz schrecklich finde, denn ich denke, das darf man verraten. Er hat, als sie noch sehr jung waren oder Kinder oder Heranwachsende, das Meerschweinchen von Judith umgebracht. Und
ja, er hat als Kind, als Achtjähriger, aus dem Fenster geschmissen, weil er irgendwo mal gelesen hatte, dass Meerschweinchen wahrscheinlich wie Katzen immer auf den Beinen landen und denen nichts passieren kann.
Magst das Meerschweinchen? Und diese Figur heißt Heiko, der Meerschweinchenkiller, also so habe ich ihn genannt für mich. Mhm. Und aus irgendeinem Grund mag die Hauptfigur ihn sehr. Er war ihre alte Flamme und jetzt flammt diese alte Leidenschaft wieder auf. Der Ehemann von Judith ist eine, sagen wir, blasse Randerscheinung. Am sympathischsten kommt eigentlich noch der Mann von Erdal rüber, Carsten, und dieser Jörg, über den ich jetzt auch mehr nicht sage, denn das würde was verraten.
Jörg, da muss ich jetzt mal direkt fragen.
Jörg Murphy, genannt Wirk.
Ach, der! Ja, das stimmt, das ist ein netter Mann.
Das heißt, ich konnte mich beim Lesen, um es mal positiv zu sagen, sehr auf diese Freundschaft zwischen den beiden Frauen und deren Geschichte konzentrieren und wurde nicht abgelenkt, dass ich für irgendeinen der Männer hätte schwärmen können. Mhm. Das ist ja eigentlich auch ganz gut, weil das ist ja sonst in Frauenromanen ist ja immer irgendein männlicher Held, den man dann auch anschmachten soll. Das ist bei dir ja gar nicht.
Ja, es gibt den Held aus der Vergangenheit, der mal wieder auftaucht.
Ja.
Ich finde ja auch den blassen Mann, also der blasse Mann, der Heldin, der verkörpert halt die in die Jahre gekommene Beziehung. Und das mag man blass nennen, das kann man auch als wohltuende Routine, als Vertrautheit empfinden. Die Heldin tut das nicht, die überlegt auszubrechen aus dieser Routine. Ich selber finde, das kann man wertfrei sehen, also eine Beziehung, die man seit 20 Jahren hat, dass man da nicht mehr in Flammen steht, finde ich erstmal ganz normal.
Ja, also mit blass meinte ich, er kommt nicht besonders viel vor. Eigentlich mehr Randerscheinung. Er ist ja zu Hause und sie ist eben in ihre alte Heimat, nämlich ins Rheinland zurückgekommen.
Ja, der Fokus liegt natürlich ganz klar in diesem Buch auf der Freundschaft zwischen zwei Frauen, die sich neu entwickelt und natürlich ganz anders entwickelt, weil die eine dieser Frauen sehr, sehr krank ist und Krebs hat und es nicht klar ist, ob der Weg, den sie jetzt zusammengehen, vielleicht der letzte ist.
Das ist ja ausgelöst durch eine persönliche Freundschaft von dir, oder?
Ja, es war eher so, dass die Realität mein Konstrukt eingeholt hat. Also ich wusste, es geht in diesem Buch um schwerwiegendere Themen, also um Abschied von den Eltern, um Krankheit. Ich wusste noch nicht genau, in welcher Form. Und dann war es so, dass eine sehr enge Freundin von mir eine furchtbare Diagnose bekam, nämlich Pankreaskrebs, was leider nicht zu überleben ist. Und wir gemeinsam beschlossen haben, dass ich sie begleiten darf und eben auch in diesem Buch mir ihre Krankheit ausleihen darf. Da bin ich also sehr nah an der Realität, was die Krankheit angeht, nicht was die Person angeht. Das hat nichts mit meiner Freundin zu tun, aber wir waren zusammen im Krankenhaus. Ich habe da bei ihr übernachtet, wir haben die Checks zusammen gemacht, wir haben sehr über die Krankheit gesprochen. Das hätten wir sicherlich sowieso getan. Aber in diesem Fall, das war manchmal ganz schön, weil durch mein analytisches Interesse konnte ich das Ganze auch besser ertragen und besser mittragen und war nicht so vom Mitleid so sehr gebeutelt. Ich glaube, glaube, dass das uns beiden wahnsinnig viel gebracht hat und auch unsere Freundschaft eine unerhörte Entwicklung dadurch gemacht hat. Und wir uns dadurch nochmal sehr, sehr viel näher gekommen und wir haben ein Deal gemacht. Ich sagte, wenn du noch lebst, wenn das Buch erscheint, dann widme ich es dir. Und dann haben wir beide geweint, weil das war nahezu ausgeschlossen. Und es ist ihr gewidmet und sie lebt. Morgen kommt sie mich besuchen und sie ist ein Wunder.
Wie hat ihr das Buch gefallen?
Meiner Freundin Jutta?
Ja.
Sehr, sehr gut. Also sie war sehr bewegt, hat dann aber auch gesehen, an welchen Stellen sie nicht gemeint ist. Das war auch wichtig. Also sie hat oft sich wiedererkannt oder ihre Krankheit wiedererkannt, aber sie sieht auch genau, dass es nicht ihre Geschichte ist. Und sie kann sich also auch distanzieren von dieser Freundin. Und ich glaube, dass es ihr, ich weiß das, dass es ihr wirklich viel bedeutet und sie auch ein bisschen glücklich gemacht hat.
Du hattest ja, glaube ich, für dieses Neuland-Buch auch in einem Hospiz hospitiert, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Ja, richtig, genau. Da war ich in einem Sterbehospiz, in demselben Hospiz, in dem meine Mutter auch gestorben ist, vor nun schon 25 Jahren.
Und da hatte ich gedacht, dass das diese Geschichte ausgelöst hat, also deine Erfahrung dort, weil das kann man sich ja schlecht ausdenken, wie das so auf diesen Stationen vor sich geht.
Ach, ehrlich gesagt ist das ganz erstaunlich, was man sich alles ausdenken kann. Das ist ja letztlich auch mein Beruf. In dem Buch ist hoffentlich ziemlich viel ausgedacht, wo man auch denkt, ach, das kann man sich ja gar nicht ausdenken.
Und mir ist dann aufgefallen, dass in deinen Büchern sehr oft die Eltern oder ein Elternteil von der Hauptfigur tot sind. Und das eigentlich schon seit vielen Büchern, nicht erst jetzt in dem, wo die Mutter verstirbt.
Ja.
Aber dann habe ich gehört,
ja,
dass du deine Eltern schon sehr früh verloren hast.
Ja, vielleicht ist das sozusagen, ich kenne mich fast besser mit toten Eltern aus als mit Lebenden, muss man leider sagen. Und ich ja häufig in Büchern das verwende, womit ich mich auskenne. Das weiß ich, wie es ist. Insofern stimmt die Beobachtung, sind Eltern häufiger mal tot.
Also hier jetzt die Mutter, das ist ja dann eher, ich glaube, vielleicht darf man so viel sagen, das ist teilweise sogar richtig witzig, diese Beerdigung, der Versuch der Beerdigung, das zieht sich eigentlich durchs ganze Buch. Und das ist auch gut, denn sonst würde man, glaube ich, in der ganzen Geschichte, auch die Hundebefreiungsszene, das sage ich nur so als Stichwort, finde ich auch sehr schick, denn sonst...
Ich muss schon sagen, dass bei all der Ernsthaftigkeit der Thematik es natürlich ein sehr, sehr lustiges Buch ist. Ich finde es ja fast mein lustigstes, weil es durch diesen Gegensatz von schwer und leicht, von traurig und komisch, finde ich, wirkt die Komik noch mal ganz anders und viel intensiver.
Das Buch ist jetzt ja vor ein paar Monaten schon rausgekommen. Du warst damit schon auf Lesereise?
Ich habe den ersten Teil meiner Lesereise hinter mir. Das war bezeichnenderweise das Rheinland. Da bin ich mit Cordula Stratmann getourt, was großartig viel Spaß gemacht hat. Auch die Lesung, es ist keine Lesung im eigentlichen Sinne, sondern eine Show mit Tanz, mit Requisiten. Ich trete mit einer Urne auf. Und auch da, finde ich, ist es glücklicherweise ganz gut gelungen, dass das Tragische und das Komische beides auf der Bühne seinen Platz findet.
Also was ich toll fand und das vielleicht abschließend dazu, denn es ist, wie gesagt, ich möchte wirklich nichts verraten, dass ich mittendrin dachte, ich wüsste, wie es weitergeht. Also so sehr, dass ich dachte, na, das ist jetzt ja klar und war dann auf einmal sowas von überrascht. Das ist das, was du vielleicht auch mit Krimi gemeint hast, dass auf einmal so eine völlig andere Geschichte dann kam. Da hast du ja wirklich auf einmal was ganz anderes gemacht als sonst.
Ja, das stimmt. Es ist handlungsreicher als meine bisherigen Romane. Insofern glaube ich auch leichter oder endlich mal auch ganz gut zu verfilmen. Filmrechte sind auch schon verkauft und da hoffe ich sehr drauf, dass daraus ein toller Kinofilm wird.
Das ist witzig. Wir hatten das letzte Mal, als wir sprachen, ja über dieses Thema, seit Mondscheintarif ist ja nichts mehr verfilmt worden, weil du gesagt hast, du möchtest nicht, dass jemand anders das Drehbuch dann schreibt.
Nein, das war dann ein Missverständnis. Etliche haben sich mal daran versucht, Drehbücher zu schreiben. Es ist nur sehr schwer, aus einem Roman, der wenig Handlung hat, einen Film zu machen. Und bei diesem, denke ich, ist das leichter. Und das war eben die Filmwelt sozusagen auch so. Insofern sind die Filmrechte jetzt verkauft.
Und wirst du selber das Drehbuch schreiben oder jemand anderes?
Ich denke, das wird jemand anders machen. Ich würde gerne, wie soll ich sagen, mich bereithalten für Zwischenrufe, falls gewünscht. Aber ich bin ja kein Profi. Und insofern mache ich das, was man von mir will, halt auch die Klappe notfalls. Aber sehr ganz gerne ein bisschen an diesem Entstehungsprozess beteiligt. Bin ich auch.
Ich spreche mit Ildiko von Kürti. Wir sind gleich wieder da mit dem zweiten Teil unseres Gesprächs und hören jetzt.
Genau, wir hören jetzt von Fischer Bett The Worker.
Wir sind wieder da. Ich spreche mit Ildiko von Kürti, Autorin aus dem Rheinland, wohnhaft in Norddeutschland, die mit ihrem neuen Roman Es wird Zeit ja, jetzt im neuen Jahr wieder auf Lesereise gehen wird. Du hattest mir letztes Mal erzählt, du schreibst immer in der Jura-Bibliothek.
Ja, das stimmt.
Und das machst du auch nach wie vor?
Ja, das hat sich sehr bewährt. Da ist nichts, was mich ablenken könnte. Kein Kühlschrank, keine Kinder, kein Mann, keine Bügelwäsche. Da sitzt man und arbeitet, darf nichts essen, darf nichts trinken, darf nicht reden, nicht telefonieren. Das ist für mich die optimale Arbeitssituation.
Du hast dieses Buch auch wieder geschrieben und wahrscheinlich, das ist jetzt ja schon erschienen, sitzt du jetzt schon am nächsten?
Oh nein, nein, nein. Noch lange nicht. Jetzt gehe ich dann erstmal noch weiter auf Tour und habe das Gefühl, ich könnte nie wieder ein Buch schreiben. Das ist relativ normal, das kenne ich schon von mir, aber das nächste Buch ist noch lange hin.
So, jetzt haben wir schon Mondscheintarif erwähnt, dein erster Roman, deutlich kürzer als die folgenden, der auch verfilmt wurde direkt. Ist das auch wirklich dein erster geschriebener oder der erste, der angenommen wurde?
Also, Mondscheintarif ist genau 20 Jahre her. Ich habe davor geschrieben, weit vorher, einen Indianerroman tatsächlich, den ich aber auch noch nie angeboten habe. Das ist irgendwie. Und ich habe ein Kinderbuch geschrieben, das ist auch erschienen, aber nach Mondscheintarif, das hatte ich aber vorher geschrieben. Aber es ist schon der erste erwachsene Roman.
Du hast nicht lauter Romane geschrieben, die niemand wollte. Und Mondscheintarif hast du auch nicht 30 Verlagen angeboten, bis es endlich jemand nahm.
Nein, Mondscheintarif war sozusagen eine Auftragsarbeit. Es klingelte vor 20 Jahren mein Telefon und Jutta Hansen, damals Lektorin beim Rowohlt Verlag, sagte, ja, ich habe was von Ihnen im Stern gelesen, hätten Sie nicht Lust, kleines Büchlein, irgendwas über Frauen und irgendwie lustig zu schreiben. Und das war der Auftrag und ich sagte ja und so entstand Mondscheintarif.
Das heißt, du bist entdeckt worden, kann man sagen.
Ja, das kann man so sagen. Genau, ich bin entdeckt worden, ich bin gefragt worden und ich habe ja gesagt.
Heutzutage ist ja wahrscheinlich der Weg für viele erstmal, dass man schon jahrelang gebloggt hat oder vielleicht einen YouTube-Kanal hatte und dann irgendwann sagt, ach, jetzt schreibe ich auch mal was Buchiges. Meinst du, wenn du heute 20 oder 30 wärst, wäre dein Weg in die Schriftstellerei ein anderer?
Na, es gibt ja ganz letztlich so viele Wege zur Schriftstellerei, wie es nachher dann auch Bücher gibt. Man wird ja auf unterschiedliche Weise entdeckt oder sorgt dafür, dass man entdeckt wird. Man kann Manuskripte einschicken. Ein guter Lektor oder eine gute Verlegerin hält die Augen offen nach Themen, vielleicht nach Journalisten oder Drehbuchautoren. Also da gibt es ja wirklich mannigfaltige Gelegenheiten und Möglichkeiten, Bücher an den Mann zu bringen.
Das ist ja nicht so, dass alle, die was können, die was Wunderschönes erschaffen, ja auch das, damit das Licht der Öffentlichkeit erblicken.
Nein, so ist es auf keinen Fall. Nee. Also du hast viel Glück oder Fortüne dann auch dazu.
Wenn jetzt hier bei uns Leute zuhören, die sagen, oh, ich habe da auch einen Indianerroman in der Schublade oder eine schöne Idee, was würdest du denen raten?
Es bleibt nichts anderes, als es an einen Verlag zu schicken. Und dort wird es geprüft. Und entweder hat man, was heißt Glück, also natürlich gibt es immer wieder die Geschichten auch von J.K. Rowling, die ja hier auch in Deutschland mehrfach abgelehnt worden ist, aber man muss dann schon den üblichen Weg gehen und es in fremde Hände geben zur Beurteilung.
J.K. Rowling war ja noch die interessante Sache, dass ihr geraten wurde, es nicht unter ihrem Namen zu veröffentlichen, also sondern eben irgendwas mit Kürzel, damit man nicht sieht, dass es eine Frau ist.
Aha, das wusste ich nicht.
Ja, ja, das war ihr gesagt worden, weil da ja sehr viel so Magie und Zauberei und sowas drin ist und das würden ja auch Jungs lesen.
Weg jedenfalls war sehr geradlinig und ich musste meinen Namen nicht verbergen und ich musste auch nicht bis an 50 Verlage schicken. Gott sei Dank war das irgendwie unholprig und ist gleich sehr leicht gelungen. Darüber freue ich mich noch im Nachhinein.
Und du hast ja auch den Übergang zum Sachbuch dann? Der ging ja auch sehr glatt. Dein erstes war das über die Geburt deines Sohnes.
Genau, das erste Sachbuch heißt Unter dem Herzen und da geht es um die Schwangerschaft und das erste Jahr mit Kind.
Und Hilde läuft ja auch unter Sachbuch.
Hilde ist auch ein Sachbuch, das ist das erste Jahr als Frauchen.
Das heißt, jetzt brauche ich gar nicht zu fragen, was eventuell das nächste Topic ist, weil du sagst, du bist jetzt erstmal noch mit Es wird Zeit zugange und machst dir noch gar keine Gedanken über Folgethemen oder hast du schon was am Start?
Wenn man gerade ein Kind zur Welt gebracht hat, dann wird man auch reagiert man auch allergisch auf die Frage, wann kommt das nächste?
Oder noch schlimmer, hast du schon einen Namen für das nächste Kind?
Ja, okay. Genau, womit sich das?
Und dein Mann schreibt auch, liest der deine Bücher, wenn du sagst, die sind eigentlich nur für Frauen geschrieben?
Also mein Mann ist auch Journalist, ist Interviewer, macht viele Interviews für das SZ-Magazin und veröffentlicht auch Bücher Und ja, er ist mein erster und mein kritischster Leser. Das führt dann manchmal zu unschönen Szenen, weil er das alles sehr genau nimmt und auf hanseatisch uncharmante Weise mich kritisiert oder lektoriert. Aber es führt auch zu einem deutlich besseren Buch.
Okay, das ist interessant, weil du ja sagst, er ist ja eigentlich nicht deine Zielgruppe.
Nein, aber der Beruf des Lektors, den hat jetzt mein Mann nicht gelernt, aber er ist einfach ein sehr guter Korrektor, Lektor, wie auch immer man das nennen will, beinhaltet ja, dass man von sich selber absehen kann, jetzt nicht ein Buch so hinbastelt, dass es einem selber gut gefällt, abgesehen davon gefallen ihm meine Bücher auch ohne, dass er meine Zielgruppe ist, sondern dass man die eigentliche Zielgruppe im Auge behält, während man lektoriert.
Ich finde es sehr toll, dass du auch sagst, du weißt, für wen du schreibst und das ist deine Gruppe. Aber ich kenne das von mir von früher bei Büchern und bei Filmen, dass ich viele Bücher, also gerade als Kind oder Jugendliche gelesen habe, die eigentlich mehr für Jungs geschrieben waren. Es gab da vielleicht einfach nicht so viele für Mädchen, also die Jungen im Mittelpunkt hatten. Und dann denkt man sich das irgendwie um. Bei Filmen ja genauso. Also wenn mir jetzt Zorro gefallen hat, da war natürlich Zorro der Coole und nicht irgendeine Frau, die da vielleicht noch vorkam. Und dann habe ich eben als Mädchen Zorro gespielt. Aber das sind wir vielleicht als Mädchen und Frauen eher gewohnt. Und Männer würden sich vielleicht nicht so leicht mit einer Heldin oder einer Protagonistin dann identifizieren oder das für sich umdenken.
Ich schreibe ja auch keine Abenteuerromane. Also ich schreibe ja dezidiert auf dem Alltagsleben und der Alltagsgefühlswelt von Frauen. Das ist jetzt nicht so leicht, als Mann das zu lesen und sich umzudenken auf männlich. Ich finde das auch gar nicht schlimm, dass ich dezidiert mich an weibliches Publikum wende. Das ist ja nicht Zorro und nicht Fünf Freunde, sondern es geht ja um wirklich praktisch den Alltag, den wir gemeinsam durchstehen müssen. Und insofern ist meine Zielgruppe sehr, sehr deutlich weiblich.
Ja, nein, ich finde das auch sehr toll. Ich frage mich gerade, aber so etwas wie, ich bin mit mir selbst unzufrieden, ich finde mich hässlich, ich finde mich zu dick, meine Beziehung ist mir zu langweilig oder zu irgendwas oder ich bin getrennt, das ist ja eigentlich erstmal geschlechtsunabhängig.
Ja, aber der Umgang damit ist nicht geschlechtsunabhängig. Also aus meiner Sicht.
Ja.
Ich weiß jetzt gar nicht sozusagen genau, wie ich darauf antworten soll. Es ist ja einem Mann nicht verboten, meine Bücher zu lesen. Ich glaube nur, dass sie sich, was sie dann darin wiedererkennen, ist im Zweifelsfall ihre eigene Frau, was ja auch ganz schön ist. Aber eher nicht sich selbst.
Ja, okay, gut. Und du sagst ja auch, dass viele deiner Leserinnen dir schreiben und sagen, sie fühlen sich quasi so angesprochen oder denken, sie gehören damit zu dem Freundeskreis bei deinen Figuren.
Also die Resonanz ist eigentlich immer, kennst du mich? Du kennst mich ja, du schreibst mir auf der Seele oder auf dem Herzen oder auf dem Kopf, auf welchem Organ auch gerade immer. Und das ist natürlich schön zu hören, dass die Leserinnen sich mir nahe fühlen, weil sie ganz Ähnliches erleben. Und das ist ja genau das, was ich bewirken möchte, ist das falsche Wort, das klingt so taktisch, aber worüber ich froh bin, dass ich es bewirke, indem ich einfach ganz nah an meiner Lebenswirklichkeit bleibe, die eben der Lebenswirklichkeit von vielen anderen Frauen entspricht.
Ich bin schon sehr gespannt auf die Verfilmung, denn gerade was deutsches Kino, aber auch gerade deutsches Fernsehen betrifft, habe ich oft den Eindruck, das ist so weit weg von der Realität von wirklichen Frauen. Ich gucke mir das dann an und denke, aha, und irgendjemand soll sich darin wiederfinden. Deshalb ist das, bin ich sehr gespannt drauf. Aber das dauert ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis dein Buch dann als Film in die Kinos kommt. Sowas dauert ja wahrscheinlich 3-4 Jahre, oder?
Ja, im schlechtesten Fall, aber im besten geht es ein bisschen schneller. Aber gespannt bin ich auch.
Hast du Mitspracherecht, was Besetzung betrifft?
Ich glaube offiziell nein, aber es kann gut sein, ich bin da im ständigen Austausch, aber offiziell habe ich da nichts zu melden.
Okay, aber wenn der Draht gut ist, dann kannst du ja auch sagen, ich denke mir mehr so die und die und
ja,
sowas.
Ja, das denke ich auch. Also wir sind da freundschaftlich verbunden und ich bin nah dran.
Super, also da drücke ich ganz doll die Daumen, verkneife mir jegliche Frage über zukünftige Werke und sage, wir hören jetzt deinen zweiten Musikwunsch und sind danach wieder da für die leider schon letzte Runde von unserem Gespräch. Ich spreche mit Ildiko von Kürti, Autorin aus Hamburg. Was werden wir hören?
Wir hören jetzt I Go Where True Love Goes von Yusuf Islam.
Radio Magic City 6.
Und jetzt sind wir wieder da, der dritte Teil, Ildiko von Kürti am Telefon in Hamburg. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Jetzt kommt die Runde, dass du drei Begriffe genannt bekommst. Du suchst einen aus und sagst warum. Mhm. Beethoven, Beete, Harken oder Rote Beete?
Rote Beete, da kenne ich ein sehr gutes Rezept nachgekocht nach, wie heißt dieser Spitzenkoch? Ich wollte schon sagen Jamie Cullum, der ist aber Jazzmusiker, so ähnlich.
Ja, stimmt.
Jamie, glaube ich, heißt der. Also Rote Beete.
Rote Beete.
Wer das Rezept wissen will, soll beim Sender anrufen.
Super. Brexit, Brechbohnen oder Brechreiz?
Brexit und Brechreiz ist sozusagen, das löst bei mir das eine das andere aus.
Also nimmst du die Brechbohnen, weil die nicht ganz so negativ sind?
Ich nehme Brexit und Brechreiz.
Alles klar. Zusammen. Bauchnabel, Bäuerchen oder Bausparvertrag?
Dann nehme ich das Bäuerchen. Das erinnert mich an die Kindheit meiner Kinder und als die Röpster noch Bäuerchen hießen.
Bigamie, Bisexualität oder Bikini?
Damit tue ich mich schwer. Auch mit Bikinis kann ich jetzt langsam nicht mehr so viel anfangen. Dann nehme ich aber den Bikini und schenke ihn an ein junges Mädchen.
Betrug, Beitrag oder Betragen?
Dann würde ich Betrug nehmen, weil das klingt nach einer spannenden Geschichte, die sich vielleicht zu erzählen lohnt.
Schönschrift, Schwafeln oder Schweigen im Walde?
Das Schweigen im Walde nehme ich. Das klingt nach Gehmeditation unter Laubbäumen. Das finde ich ganz schön. Besser als Schwafeln.
Jetzt kommen zwei Dreierreihen zum Thema Kindheit. Schramme, Beule oder Splitter?
Schramme? Ich habe mir mal mit dem Schnitzmesser in den Oberschenkel geschnitten. Auch kein Schramme. Schramme.
Das klingt schon fast... Okay, das klingt ein bisschen nach Fleischwunde, aber okay. Mhm. Kindheit, Zähne putzen, Fußnägel schneiden oder verfilzte Haare ausbürsten?
Zähne putzen. Das ist ja nun das, was das absolute alltägliche Muss, mit dem ich auch heute im Badezimmer mit meinen Söhnen immer noch zu kämpfen habe.
Doris Lessing, Margaret Atwood oder Virginia Woolf?
Margaret Atwood. Kann dazu aber gar nichts sagen, ich wüsste jetzt gar nicht. Also damit bin ich überfordert. Sind jetzt alles drei nicht meine Lieblingsautorinnen.
Dann gibt's noch Franziska zu Reventlow, Hera Lind oder Ildiko von Kürti?
Also definitiv Hera Lind, weil das war eine lustige Begegnung. Ich habe sie interviewt vor 30 Jahren, als sie auf der Höhe ihres Erfolges war. Und daran denke ich gern zurück.
Juliette Binoche, Doris Day oder Heike Makatsch?
Heike Makatsch, auch die habe ich mal interviewt, finde, die ist ein guter Typ. Ich schaue sie gerne an, sie wirkt wie eine Frau, die weiß, was sie werden.
Helene Fischer, Fischer Z oder Fischer Chöre?
Ja, dann nehme ich Fischer Z, das habe ich mir eben auch schon gewünscht als Musiktitel, weil das einfach für mich der Klang meines Heranwachsens ist.
Karneval, Weihnachten oder Hochzeitstag?
Also zwischen Hochzeitstag bin ich jetzt, feiere ich auch gerne, aber zwischen Karneval und Weihnachten möchte ich nicht entscheiden müssen.
Weihnachten eher die besinnliche Variante oder wie feiert ihr?
Nee, eher die Lichterketten-Variante.
Sex on the Beach, Sex in der Besenkammer oder Sex zu sechst?
Sozusagen Sex, finde ich, ist überhaupt kein Thema, was in die Öffentlichkeit gehört, zumindest nicht, sozusagen, wenn man danach gefragt wird.
Mars, Reiter oder Snickers?
Ich bin ein großer, Mars schon mal gar nicht. Reiter und Snickers, möchte ich mich nicht entscheiden müssen.
Club Mate, Rhabarberschorle oder Fanta?
Fanta. Ich bin ein großer Fanta-Fan.
Benzin?
Ich trinke es nie, ehrlich gesagt. Also ganz selten, aber wenn, dann mit größtem Vergnügen.
Benziner, E-Auto oder ÖPNV?
ÖPNV? Was soll das sein?
Öffentlicher Personennahverkehr.
Öffentlicher Personennahverkehr? das hatte ich noch nie gehört. Ehrlich gesagt, dann nehme ich den öffentlichen Nahverkehr. Okay. Gerne Bus.
Jetzt ist ja das Jahr fast zu Ende. Was hast du 2019 für 3 gute Taten vollbracht? Fallen dir da spontan welche ein?
Ja, da fallen mir 3 spontan ein und von keiner würde ich gerne hier berichten.
Aber es gibt sie, das ist doch gut.
Ja, aber sie sind letztendlich gesagt so intim und freundschaftlich und mit Diskretion zu behandeln, dass ich das auch gerne tun würde.
Wenn Adele 3 Bücher von dir auf eine einsame Insel mitnehmen wollte, welche würdest du empfehlen?
Wieso soll ich denn Adele Bücher von mir empfehlen? Kenn die Frau ja gar nicht.
Naja, ich dachte...
Also ich empfehle was vom Anfang, also Mondscheintarif, dann das Letzte, das ist dann immer am nächsten und ist am nächsten an mir dran. Und am meisten erfahren über mich und über das Leben tut man aus Neuland.
Und Frau Merkel?
Ist exakt dieselbe.
Zum Schluss noch 3 Abkürzungen. Wir haben immer bei uns die Rubrik Gerti erklärt Abkürzungen und da haben wir jetzt 3 Abkürzungen, die wir oft in unserem Mund führen und bei uns merkten, dass die wenigsten sagen konnten, was sie bedeuten. PISA-Studie, was bedeutet PISA?
Oh, das muss das Internet, Pupil International, was, ich weiß es nicht.
PISA. Die PISA-Studien der OECD sind internationale Schulleistungsuntersuchungen, die seit dem Jahr 2000 in dreijährlichem Turnus durchgeführt werden und die zum Ziel haben, alltags- und berufsrelevante Kenntnisse und Fähigkeiten 15-Jähriger zu messen. Die Abkürzung PISA steht für Program for International Student Assessment.
Ro-ro-ro.
Ro-ro-ro.
Diese Reihe bei Rowohlt?
Also Ro-ro-ro. Auch das weiß ich nicht, es wird irgendwas mit Rowohlt zu tun haben.
Ro, Ro, Ro. Rowohlt Rotationsromane sind Taschenbücher im kleinen Oktavformat, herausgegeben vom Rowohlt Verlag, die zunächst im Zeitungsformat publiziert wurden. Die Bezeichnung Ro, Ro, Ro wurde zeitweise zum Synonym für sämtliche Taschenbücher verwendet. Zu den ersten Titeln im Jahre 1950 gehörten Band 1 Hans Fallada, Kleiner Mann, was nun? Band 2 Graham Greene, Am Abgrund des Lebens? Band 3 Rudyard Kipling, Das Dschungelbuch. Band 4, Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm.
Ah, okay, ja, das ist interessant.
Und zuletzt ISBN.
Diese Kabelleitung, was, keine Ahnung.
Nein, die Buchnummer.
Also ISBN, ich habe ISBN verstanden. ISBN, die Bertha, ne?
Genau.
Ja, okay, auch das weiß ich.
ISBN, Internationale Standardbuch. Nummer. Die ISBN ist eine Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung von Büchern und anderen selbstständigen Veröffentlichungen mit redaktionellem Anteil, wie beispielsweise Multimedia-Produkten und Software.
Wunderbar, dass es Abkürzungen gibt, wo man gar nicht mehr wissen muss, was die eigentlich bedeuten, weil man es einfach so weiß.
Eben, genau, das finde ich sehr schön. Da sind wir auf einem Nenner am Ende. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Ich wünsche dir eine tolle Tour und hoffe, dass du auch bald mal nach Berlin kommst, denn da habe ich noch keinen Termin gefunden. Oder
ja, ich komme nach Berlin. Ich kann ihn jetzt auf dem Stegreif nicht nennen, aber ich glaube im März. Ich weiß aber nicht ganz genau, aber es ist schon sicher.
Aber das erfahren wir dann von deiner Agentur und dann werden wir auf jeden Fall in der Sendung darauf hinweisen. Und ich möchte nochmal betonen, dass es überhaupt keine Lesung ist, sondern mehr ein Happening.
Ja, ist es tatsächlich, ja.
Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und wünsche alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Fröhliche Weihnachten. Tschüss.
Danke, tschüss.
Radio Magic City 6.